mal einen Trainer gehabt auf der BSBA, der hat mal gesagt, das muss das beschissenste Gefühl sein, wenn du beim Ironman ins Ziel kommst und an deiner eigenen Zielsetzung gescheitert bist. Und ja, da ist so viel Wahres dran, das muss man sich echt mal überlegen. Ja. Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir haben heute Corona-bedingt einen Ausfall zu verzeichnen. Das Haus ist nicht in unserer Mitte. Mit wir, meine ich Mario und meine Wenigkeit. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Und den darfst du vorstellen, Mario.
Ja, wir haben schon lange auf unserer To-Do-Liste, auf unserer Podcast-Themenliste Sport und Business. Und dazu heute ein Spezialist aus dem Gebiet. Meier Michael, stell dir mal bitte kurz selbst vor.
Freut mich, dabei zu sein. Hallo,
hallo.
Michael Meier. Ich bin wahrscheinlich mehr Profi im Business als im Sport im Vergleich zu euch, aber im Business seid ihr ja auch gut. Vielleicht kurz da auch zum Werdegang, um das ein bisschen einzuordnen. Bin im Konzern gestartet, in der Umwelttechnik, habe dann festgestellt, ich will weder Konzern noch in der Technik unterwegs sein und habe mich dann mehr aufs Business fokussiert, war dann 10 Jahre lang in Unternehmensberatung. Erst viel Managementberatung und dann immer mehr auf einen Fokus auf Innovation, neue Geschäftsmodelle, New Business entwickeln. Habe dann vor 1,5 Jahren dort das beendet, weil ich mir gedacht habe, ich will raus aus dem typischen Beratermodus und habe erstmal das Battle gemacht. Warum? Damit ich möglichst viel Rennrad fahren kann natürlich.
Das kommt uns bekannt vor.
Genau. Und habe dort dann auch begonnen, mich immer mehr auch mit dem Thema zu beschäftigen, Schnittstelle, Sport, Management. Wo gibt es Parallelen, wo befruchtet sich das gegenseitig? Und bin dann letztes Jahr dann im Spätsommer gestartet bei Gepardec. Wir sind ein IT-Dienstleister. Wir bauen, modernisieren und betreiben Applikationen, also Individualsoftware bei großen Unternehmen. Und da bin ich zuständig fürs New Business. Also ich schaue drauf, dass wir die richtigen Offerings bauen, die Kunden brauchen und dass die Kunden irgendwann dann auch tatsächlich kaufen und wir unsere Dienstleistungen anbieten können.
Cool. Also absolut on top und vorne voraus in Richtung Innovationen im Business. Im Sport sind es vielleicht teilweise wir, zu einem kleineren Teil wahrscheinlich, aber trotzdem auch. Wo gibt es Parallelen? Viele unserer Kunden, viele unserer Athleten sind natürlich auch Brotjob irgendwo im Business tätig.
Und viele ist gut.
Viele, alle. Naja, alle, ja. Naja, fast alle.
Ja, der also Reichtum ist mir mit dem Triathlon bekannt.
Ist nicht zu holen und selbst die quasi Profis sind, müssen nebenbei noch irgendwas machen, um sich den Lebensunterhalt verdienen zu können. Aus dieser Situation heraus arbeiten viele, alle und müssen Sport und Business unter einen Hut bringen. Und unsere Idee war vorwiegend, da die Parallelen zu suchen. In diesem Podcast drüber zu reden, wie geht man es im Business an, um top zu sein, um gut zu performen, um Leistung zu bringen, um wie definiere ich Ziele und wie schaut es im Sport dazu aus?
Genau. Vielleicht könnte man das eigentlich generell so gestalten, dass man irgendwie, ich denke jeder, wenn er jetzt an Sport und Business denkt, so in einer Art Mindmap, kriegt ein paar Schlagworte vor Augen. Mhm. Vielleicht sagt einfach jeder mal irgendwie eins oder so und wir besprechen eins nach dem anderen durch. Mag ich mal beginnen?
Ja, ich hau gleich einmal.
Sehr gut, hau rein.
Ich hau gleich einmal das in den Pott, mit dem man bei einer Trainingsplanung, bei einer Zusammenarbeit mit einem Athleten beginnt, nämlich mit der Status Quo-Erhebung.
Ja.
Ja, wie schaut das im Business aus? Wie schaut das bei einem Sportler aus? Und ist das das Gleiche? Wie macht man es im Business?
Ich glaube, das kommt natürlich darauf an, was für ein Business man ist. Mhm. Aber die große Parallele ist, glaube ich, immer mal, dass man anfangen sollte, sich ehrlich zu betrachten, ne? Ja. Wo man steht. Und dann ist man ja eigentlich eh schon beim Thema zu messen und entsprechend auch zu planen. Dann kommt man dann auch wieder danach zum Thema, welche Ziele habe ich, wie realistisch sind die, was ist darin möglich, wie komme ich dorthin, wie motiviere ich. Ansonsten, Status Quo-Analyse, geht es einfach darum, sich anzuschauen, wo steht man als Unternehmen, wo steht man aber natürlich auch als Unternehmen im Vergleich zu den anderen Unternehmen. Ich glaube, das ist ja auch das, was im Sport natürlich das Relevante ist.
Oder was ist dann möglich? Oder vielleicht auch da gerade eben nicht, das hängt dann von der Zielsetzung ab. Im Business ist es, glaube ich, schon immer wichtig, dass man schaut, wo steht man im Vergleich zu den anderen, in was für einem Markt ist man positioniert, was möchte man jetzt vielleicht verkaufen oder eben neu entwickeln oder ja, in die Richtung. Im Sport kann durch die Zielsetzung der Vergleich auch obsolet werden, wenn man das nur als reines leistungsdefiniertes Ziel sieht. Ja, aber ja, vielleicht wird da später dazu. Ja.
Und ich meine, ein Gedanke natürlich, du als Unternehmen musst dich auch nicht zwingen, natürlich mit deinen Konkurrenten sozusagen beschäftigen. Ich glaube, das Wichtige ist einmal, wie sind wir, was sind meine Ressourcen, unsere Fähigkeiten, die wir haben. Und dann ist sicher mal eher das Wichtigste, was will der Markt, was wollen die Kunden und wie kann ich die gut bedienen und mache genau die Dinge, die sie brauchen, auf eine Art, die sinnvoll sind und werde so erfolgreich. Also das ist ja, da finde ich, der wichtige Punkt. Muss man nicht immer zwingend auch da auf die Konkurrenten schauen.
Ja.
Aber natürlich, da gibt es ja Modelle wie Blue Ocean und Red Ocean. Also wo gibt es die Felder, wo noch nicht das große Piranha-Becken ist mit vielen, vielen anderen, sondern wo gibt es vielleicht irgendwo Möglichkeit, die noch nicht jeder bespielt hat.
Ja, oder wenn wir in den Metaphorischen bleiben, irgendwie so diese klassische Non-Profit-Organisation wäre ebenfalls sowas, was man vergleichen könnte mit dem Nicht-Leistungssport-Gedanken, den du
hast, also
quasi dieser Freizeit- und Bewegungssport. Wenn ich da ein Wort jetzt irgendwie reinstellen würde, für mich wäre das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist Commitment. Ich glaube, das ist so das, was Sport und unternehmerischer Erfolg auf jeden Fall deckungsgleich haben. Und ich denke auch, das ist so die Erfahrung, die wir halt irgendwo haben, dass das ganz oft einhergeht, dass wirklich, ich sage es bewusst, Altersklassensportler, die eben ja auch im Beruf erfolgreich sind und eben nebenbei auch einen Beruf haben und nicht nur Profis sind, dass diejenigen, die halt einfach sich im Job extrem committen, wo man dann sagt, ja, das wird sich nicht ausgehen, dass das dann im Sport auch noch funktioniert und komischerweise oder gerade deswegen funktioniert es im Sport genauso. Und ich glaube, da sind wir bei deiner Eingangssache, wie kann sich das befruchten? Und da merkst du es halt schon ganz extrem. Ja.
Total. Also wenn man zum Beispiel, und das sind ja Charaktereigenschaften, ne?
Ja,
und das ist genau das, was du sagst. Und wenn man zum Beispiel in einer Beratung ist, da kommt man rein, da sind Leute, die geben alle viel, die kriegen alle viel und da ist auch jeder eigentlich fit, schaut irgendwie auch auf die Gesundheit, macht auch gern Sport. Das sind einfach die Charaktereigenschaften, die man hat, wo du eben ein gewisses Commitment hast, du hast eine gewisse Resilienz, das alles bildet sich durch Sport ja eben auch noch mehr aus. Man ist vielleicht jemand, der gerne strukturiert vorgeht und Ziele verfolgt, die er sich davor setzt, die auch schon eben gut strukturiert aufgebaut werden und dann auch entsprechend verfolgt werden. Das sind ja alles so Eigenschaften, die dich hier im Business weiterbringen. Und die bringen dich dort auch weiter. Und ich will es eben gerade ein bisschen mit Resilienz vielleicht zusammenbringen und auch so dem, du kannst ja auch im Business zum Beispiel Leute meiner Ansicht nach nicht motivieren. Du kannst nur schauen, dass du die richtigen Rahmenbedingungen setzt, dass du eine Vision hast, denen die Leute folgen, wo die Leute dafür dieses Commitment haben, weil sie sich dazugehörig fühlen, das wollen sie auch mitgestalten und mitschaffen. Und da muss man vor allem schauen, dass man nicht demotiviert.
Das heißt, du meinst eher so anspielen jetzt auf die intrinsische Motivation, also gar nicht irgendwie bitten und betteln und sagen, bitte arbeit mehr und bring dich mehr ins Unternehmen ein, sondern dass das einfach von sich herauskommt. Ähnlich wie im Sport.
Keiner wird zu euch kommen und dann sagen, bitte Mario, motivier mich jetzt.
Na, keiner würde würde ich nicht sagen, aber die allermeisten. Es gibt dann schon auch Ansätze, so nach dem Motto, hallo Mario, mach mich schnell.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen dieser Gedanke.
Selber schnell.
Ja, man geht zum Arzt und sucht die Heilung und das funktioniert im Sport nicht und das funktioniert im Business ganz genauso nicht.
Solche Leute auch im Business, die sagen auch, mach mir Karriere und warten halt auf die tollen Jobs und die tollen Projekte und die tollen Aufgaben und dass sie jetzt schnell wachsen, ohne was dafür zu tun. Also dann,
Ausnahmen bestätigen die Regeln wie immer und überall, aber im Gros ist es natürlich so, dass viele Athleten, viele Kunden mit einer riesigen intrinsischen Motivation da sind.
In unserem Sport.
Sport, und ich nehme da den Rennradsport gleich mit ins Boot, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr, noch mehr Community-Gedanke dahinter, da kommen wir dann vielleicht auch noch dazu, weil du im Speziellen deine Leidenschaft im Rennradsport gefunden hast.
Richtig.
Und da können wir noch gern darüber plaudern, aber generell ist diese intrinsische Motivation dann auch teilweise fast zu zügeln, dann eben die Strukturen verfolgen zu können. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du dann meinst mit den Rahmenbedingungen, dass man es dann auch schafft, trotzdem, ich würde jetzt gar nicht Work-Life-Balance dazu sagen, aber einfach ein optimales Nebeneinander-Existieren von Sport, Freizeit und eben der Arbeitsbelastung zu schaffen.
Ja,
Ja, ich denke sogar auch noch zusätzlich, passt eh wieder in das Thema Commitment, dieses Extra Mile gehen. Das ist, glaube ich, auch sowas, was man ganz extrem merkt, gerade jetzt in unserem Sport, aber generell im Ausdauersport, würde ich mal sagen, der ja doch in der Regel so ist, dass man den alleine betreibt. Man braucht einen Haufen intrinsische Motivation, dass nur weil es am Trainingsplan steht, muss man sich trotzdem selber dazu überwinden. Wenn ich das jetzt vergleiche mit klassischen Teamballsportarten, wo es einfach einen terminisiertes Training gibt, da muss ich hingehen. Ja, mhm. Und dann gibt es auch irgendwie so eine Art sozialen Druck, aber der Einzige oder die Einzige, vor dem wir uns rechtfertigen müssen, wenn wir nicht trainieren, sind wir selber. Und ähnlich ist es meiner Erfahrung nach halt auch im Business. Ja. Also dieses klassische 9-to-5, gibt es ja nichts Schlechtes dran, ja, aber in der Regel passiert der Erfolg dann außerhalb von der Komfortzone, wenn man es überhaupt Komfortzone nennen kann. Und ich glaube, da ist auch viel, was sich einfach komplett deckt. Mit Sport und Beruf, ja.
Und wie schafft ihr da die Rahmenbedingungen für diese optimale Entwicklung im Business? Was sind da deiner Ansicht nach? Du bist ja doch sehr im innovativen Teil tätig. Wie ist das heutzutage? Wie ist der Up-to-Date-Ansatz dafür?
Ja, wie macht man es bei uns? Und ich versuche immer auch ein bisschen auch so die Parallele zum Sport zu geben, weil auch im Business hat man natürlich dann manchmal die Tendenz, dass man immer alles auf Druck machen will und dass natürlich alles immer mehr werden soll und immer besser werden soll und möglichst schnell gehen soll und so relativ monoton dann abgehandelt wird. Und sowohl im Sales als auch beim Innovieren ist es ja extrem wichtig, oft auch eben so diesen Misch zwischen Belastung und Entlastung zu haben und immer nichts ist wichtiger im Ausdauersport. Und natürlich gilt schon auch immer, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und umgekehrt, also die Parallele im Rennradsport, das ist ein sehr fairer Sport, weil es zählt einfach viel. Ja. Und viel Fahren hilft viel.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite, nur viel Fahren hilft auch nicht immer viel. Wir haben es ja auch gerade bei mir zum Beispiel jetzt in dem Jahr erlebt. Ich bin einfach immer so meine 10.000 Kilometer und seit ein paar Jahren und habe mich immer super gesteigert. Und heuer komplette Seitwärtsbewegung, weil ich einfach nichts... weil ich einfach jetzt da mal angestanden bin. Und das hat man im Business ja auch oft. Ne? Wenn du immer nur in die gleiche Richtung weiter probierst und immer das Gleiche machst, kann halt sein, dass du irgendwann anstehst oder dass du einfach mit nur Druck auch nicht immer weiterkommst. Und gerade wenn es tatsächlich um den Punkt Innovieren geht oder um auf Dinge draufzukommen, ist eigentlich ganz wichtig, dass du eher in so einen Flow-Zustand kommst. Also davor Reize setzen, das heißt das Thema irgendwie in den Kopf bringen, damit schwanger gehen, wie man zum Beispiel so gern sagt, ja, den Gedanken mitnehmen und dann hat man gerade beim Radlfahren zum Beispiel vielleicht den besten Einfall oder beim Laufen oder beim Zähneputzen.
Ja.
Und das passiert dann nicht in der Brainstorming-Session, die ich da habe, sondern das passiert ganz woanders. Und diese Freiräume müssen wir ja geben. Ich bin mittlerweile auch komplett weggekommen von, du musst irgendwie 80 Stunden arbeiten in der Woche, weil du wirst eigentlich ineffizient, du funktionierst nicht mehr gut, du musst gut schlafen, du solltest gar nicht zu viel arbeiten, weil wir sind alle... viele von uns oder die meisten von uns sind in Wissensjobs, ne?
Ja.
Dass es darum geht, dass du kreativ bist und deine Leistung kommt eher daraus, dass du gute Ideen hast, du die gut umsetzt, dass du in den Gesprächen gut bist, überzeugend bist. Das schaffst du eher, wenn du gut erholt bist, wenn du die richtigen Ideen hast und die hast halt nicht unbedingt, wenn du 80, 90 Stunden arbeitest und dann am Wochenende versuchst, das irgendwie mit Alkohol vielleicht wieder auszugleichen oder so. Ne?
Ja.
Ist eigentlich genau anders, ja.
Richtig, richtig guter Input und auch wieder eine super Parallele zum Sport. Das klassische Prinzip der Superkompensation kann man da drüber legen, 1:1, Trainingsreize setzen und danach dem Körper die Zeit, die Möglichkeit geben, darauf zu adaptieren, einen Output zu erzielen, den man dann wünscht. Und da gibt es ein Optimum an Trainingsreiz und da gibt es ein zu wenig und ein zu viel. Da gibt es unterschwellige, überschwellige Reize und dann eben diesen optimalen. Wo der dann ist, ist wahrscheinlich kein Punkt, sondern eine Range, wie so oft. Und wichtig ist, dass man dann für sich herausfindet, wo diese Range ist. Und ich glaube, dass das auch trotzdem eine sehr individuelle Geschichte ist, ja, dass da andere Menschen andere Range haben. Ist das, also im Sport ist es auf alle Fälle so. Da kommt dann für uns Coaches immer der Faktor Erfahrung dazu. Eine Fähigkeit, den Athleten zu analysieren, zu sehen, was ist das für ein Typ, wie tickt derjenige, was ist da der optimale Trainingsreiz. Und man muss da vielleicht auch unterscheiden, Als Trainingsreiz gilt nicht nur jetzt die physische Load, sondern auch wird mental abverlangt, wie groß ist wirklich dieses Commitment, die intrinsische Motivation, und auf das hinaus bildet man dann eine Struktur ab, ja, und die führt im besten Fall dann zum Ziel.
Ich würde da gerne was nachfragen, was wahrscheinlich dezidiert jetzt im Business sicher super interessant ist. Wenn man sich so die neue Studienlage anschaut, kommt man irgendwie drauf, dass dieses Multitasking, was lange Zeit so super fancy war, eigentlich der totale Schwachsinn ist, jetzt salopp gesagt, weil eigentlich das Hirn zwar permanent belastet ist, aber irgendwie nie effizient funktioniert und kommt in dieselbe Kerbe, wie du gerade gesagt hast. Früher war dieses 80 Stunden, 100 Stunden, das musst du machen, damit bist du erfolgreich, und heute kommt man drauf, es geht eigentlich ganz anders, wesentlich effizienter und sogar noch erfolgreicher. Gibt es irgendwelche, wie sagt man, wie geht man heute an die Sache ran, wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat ein Startup oder irgend sowas, ich meine, wo es ja um ganz viel kreativen Input geht. Das heißt, wie du schon gesagt hast, mit einem hohen Workload wird wahrscheinlich die Kreativität dann irgendwann einfach komplett wegfallen. Wie versucht man heutzutage ein Business aufzubauen im Verhältnis zu früher? Ich vergleiche das jetzt mit wie war früher Trainingsplan, dieses klassische Umfang, 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 und heute kommt man drauf, man geht eigentlich über Inhalte. Wie da eigentlich eine Parallele?
Ja, voll. Genau, weil das ist ja auch erwiesen. Also je höher dein Stress ist, desto mehr nimmt deine Kreativität ab. Also das ist einfach so, faktisch. Das fällt dann einfach flach. Von dem her, und ich glaube, das ist ja auch da die Parallele zum Sport. Du musst ja viel mehr auf deinen Körper hören, was ist dein Biorhythmus, wann bin ich fokussiert, ich nehme mir die Fokuszeiten. Ne? Also in jeder Firma ist es ja heutzutage Usus, dass man den Mitarbeiterinnen erklärt, mach die Notifications vielleicht mal aus. Mhm. Wir wollen gar nicht, dass du überall immer sofort zurückschreibst und jeder Chat übergeht. Nehmt euch die Zeiten, teilt euch eure Arbeit ein, möglichst frei gestaltet. Ne? Du kriegst ja keine guten Leute mehr, wenn du Micromanagement mit den Leuten machst. Und so will auch keiner mehr führen, meiner Ansicht nach. Also ich will so nicht niemanden führen, sondern du gibst den Freiraum, so dass sich die Personen halt, so wie sie eben entsprechend am effizientesten arbeiten können. Dann muss man, auch da glaube ich, gibt es halt immer nicht, dann brauchst du Momente, wo du zusammen bist, auch Momente, wo du vor Ort bist, dann gibt es wieder Momente, wo du gut remote arbeiten kannst, dann gibt es Momente, wo jemand im Kaffeehaus sitzt und dann einfach gemütlich mal die E-Mail schreibt, woanders machst du dann wieder 2 Tage intensiv einen Workshop, wo du irgendwie an der Strategie arbeitest, und alles das, finde ich, ist halt immer, ja, wird halt immer variabler sozusagen und immer mehr, je nachdem, was gerade die Anforderungen ist. Und so, meiner Ansicht nach, fördert man die Kreativität. Natürlich gibt es immer auch Momente, wo du liefern musst und wo es auch mal heiß hergeht, wie auch im Sport. Oder kann auch mal sein, dass es mal zu viel war. Das gehört ja auch alles dazu. Also diese Belastbarkeit braucht schon in meinen Augen. Und finde ich, was man natürlich nie vergessen darf, diese Resilienz ist natürlich da schon wichtig. Ne? Dass man trotzdem, nur weil es jetzt mal nicht läuft, dann sagt, naja, okay, das ist jetzt da ist jetzt noch nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, und dann höre ich auf. Und das ist ja auch genau die Parallele, wie man es im Sport hat, in jedem Wettbewerb, ihr kennt ja das alle. Du brauchst ja da oft sehr einen langen Atem. Ja. Und ich glaube, das manchmal verwechseln die Leute dann irgendwie so die Dinge, nur weil man jetzt sagt, du kannst dir alles frei einteilen, und natürlich brauchst du jetzt nicht mehr 80 Stunden, es reichen vielleicht sogar 30 oder 40. Heißt aber trotzdem nicht, dass wenn es mal heiß hergeht, dass man dann liefern muss und dass man dann gemeinsam zusammensteht und dass es dann auch die Momente gibt, wo es unangenehm wird. Und die müssen natürlich trotzdem möglich sein, weil sonst, du kannst nicht das eine oder den anderen haben, in meinen Augen.
Genau, wenn es ganz genau dasselbe, wenn ich an klassische Ironman-Vorbereitung denke und wir haben so Eingangsgespräche und man sagt, naja, es sind halt dann so 8 Stunden in der Woche Training oder so, das ist ja viel zu wenig. Aber dass das halt dann heißt, dass das in den hochqualitativen Wochen halt durchaus auch mal über 20 sind, ja, das ist eigentlich genau das, worum es im Prinzip geht. Ja. Also der Durchschnitt wird wahrscheinlich nicht irgendwo weder im Sport bei 20 noch im Business bei 80 sein. Das heißt aber schon, im Business ist es jetzt so, dass man eher da auf so ein Potpourri an Tools greift und dieses Schwarz-Weiß-Denken, gerade wie es jetzt in der Politik quasi geführt wird mit, ja, wir brauchen unbedingt eine 30-Stunden-Woche oder wir brauchen nur noch Homework oder sowas, ist eigentlich auf jeden Fall der falsche Zugang zu einem erfolgreichen Business. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig.
Meistens in der Politik ist das natürlich fernab von dem, was eigentlich jetzt sinnvoll ist in der Realität, ja. Geht es halt darum, irgendwelche Dinge durchzusetzen, die vielleicht gerade medial oder in der Gesellschaft vielleicht irgendwie gut ankommen oder auch nicht, oder man positioniert sich zu einem Thema. Aber ansonsten, glaube ich, ist das da eigentlich nicht sinnvoll.
Ja, vor allem, wir leben ja im Zeitalter des Populismus. Also,
am Zenit wahrscheinlich sogar. Aus jetziger Sicht.
Hoffentlich.
Der Michi ist ja auch so ein Verfechter, ich habe schon ein paar Gespräche mit ihm geführt. Wenn es Instagram nicht mehr geben würde, wäre auch nicht böse.
Wir würden auch weinen.
Absolut, ja. Weinen. heißt aber nicht, dass dann trotzdem natürlich soziale Medien und Kanäle trotzdem genutzt werden in sinnvoller Art und Weise. ich habe vorher schon ganz kurz angekündigt oder geteasert, deine Leidenschaft ist beim Rennradsport. Was mich da besonders interessiert, ist der Faktor aus dem Business, Community, Networking und all diese Dinge. Wie ist da die Einstellung dazu? Wie funktioniert das? Ist es jetzt, läuft das Rennradfahren dem Golfspielen den Rang ab oder nicht?
Tatsächlich haben wir auch solche Diskussionen. Also da komme ich vielleicht zum Schluss drauf. Ich fange mal vielleicht an, wie ich angefangen habe. Also ich habe tatsächlich in der Corona-Zeit bin ich so richtig eingestiegen mit Rennradfahren. Ich habe immer Sport gemacht, viel, habe es aber halt wirklich als reinen Ausgleich gemacht und bin dann ins Rennradfahren reingekommen oder habe es lange nur als Ausgleich gemacht, sagen wir so, den Sport, und bin beim Rennradfahren dann so reingekippt in der Corona-Zeit und habe es dann halt sehr schnell auch wirklich ambitioniert gemacht, weil es mir einfach riesig Spaß macht, da besser zu werden und auf Strava, und dann ist das irgendwie eigentlich quasi der Ersatz für Instagram quasi, und hat man dort alle Fotos drinnen und misst sich halt natürlich mit sich selbst und seinen Freunden, das macht extrem Spaß, und das ist natürlich, da entstehen schon auch, steht auch viel in Richtung Community natürlich, also Freundschaften sind dadurch nochmal stärker geworden, manche sie haben sich dadurch auch erst entwickelt.
Manche haben sich aufgelöst.
Manchmal auch Beziehungen. Ja, meistens Beziehungen. Das gibt es natürlich auch. Oder auch ein Unverständnis, dass man natürlich jetzt da vielleicht nicht nur bis um 4 im Club bleiben will, weil man am nächsten Tag nochmal gut Radl fahren will. Das verstehen nur die, die Radl fahren gehen am nächsten Tag, und die, die weiter im Club feiern wollen, die verstehen es nicht, weil das war ja bisher auch immer möglich. Das ist schon das, was ich natürlich auch immer getaugt hat. Ich bin da auch jemand, der einfach extrem gerne auch netzwerkt und in Communities halt agiert. Und was wir halt tatsächlich auch vor 1,5 Jahren dann zu dritt, also ich mit 2 Freunden gegründet habe, auch aus eben gerade aus dieser Diskussion heraus, Schnittstelle, Management, Rennradfahren und dass das fürs Netzwerken auch immer spannender wird, haben wir die Vienna Business Cycling Gruppe auf LinkedIn gegründet und haben wirklich innerhalb von ein paar Tagen gleich mal so 40, 50 Mitglieder gekriegt. Da haben wir gemerkt, cool, okay, das interessiert die Leute. Ja. Haben mittlerweile über 150, 160 Mitglieder, fahren halt, haben jetzt 2 Saisonen bisher gemacht, wir fahren 2-mal in der Woche. Und also gerne auch einfach auf Werner Business Cycling bei LinkedIn anmelden. Nehmen wir euch gerne auf. Und die Idee ist halt wirklich, man fährt 2-mal in der Woche aus, du gehst da jetzt nicht ballern, sondern wir fahren halt eine normale Runde mit 50, 60 Kilometer mit ein paar Höhenmeter, und wir kehren immer einmal ein und dort stellen wir uns dann gegenseitig vor. Und wenn ich dort dann zum Beispiel auch nochmal, ich kannte ihn schon früher, der Jürgen von LSZ. LSZ ist so ein Konferenzanbieter, vor allem im IT-Bereich, auch HR, Digitalisierung und noch ein paar andere Bereiche machen die. Und er macht dort Sales und er ist auch ein leidenschaftlicher Triathlet. Und der Chef von LSZ, also der Eigentümer, der ist leidenschaftlicher Golfer. Und der hat ein bisschen so die Schiene, er geht golfen mit den Leuten, und das ist halt das, was zum Netzwerken spannend ist. Und der Jürgen und ich, wir haben uns ein bisschen vorgenommen, wir wollen das Ganze mit Rennradfahren immer stärker machen. Und immer wieder machen wir gemeinsame Aktionen, schauen halt, dass unsere Communities sich auch irgendwie ein bisschen mischen. Und sie haben zum Beispiel so ein Flagship-Event immer im Herbst in der Steiermark. Da war ich heuer auch mit ihnen, und da haben wir da schon ausgemacht, nächstes Jahr machen wir dann eine Truppe, die von Wien aus
hinfährt,
ja genau, dann ist das der erste Programmpunkt sozusagen, also alle IT-Manager, die dann auch gut am Rad sind, und da gibt es natürlich auch ein paar, können dann direkt mit uns zum CIO-Kongress fahren. Ja, also das sind zum Beispiel cool, so Ideen, und uns macht natürlich auch, da hat man dann immer das Kompetitive macht natürlich Spaß, jetzt ja nie ernst, aber einfach natürlich auch einmal so das parallel zu fahren und zu schauen, welche Leute sind dort, und tatsächlich hat es ein bisschen so die Anwandlung, dass man sagt, für viele ist halt das Rennradfahren noch einmal ein bisschen cooler, ja, und das Netzwerken funktioniert natürlich super, gibt ja auch viele andere Gruppen, wo man so fahren kann, im Sommer zum Beispiel bin ich mal 300 Kilometer gefahren mit so einer Kärntner-Runde, auch über einen Geschäftspartner und Freund, wo man dann dort mit, wo man dann lernst viele Leute kennen, das ist einfach ein bisschen anders wie beim Golfen, ne? Und du bist aktiver und kommst vielleicht deinen Zielen auch nochmal dabei näher, fitter zu werden, als wie jetzt beim Golf, wenn man das jetzt meine Unterstellung als Nicht-Golfer.
Ja, da müssen wir Gary fragen.
Aber ja, ich gerade von dem Golfen. Ja. Kann das vielleicht, ja, aber ich glaube, was die Parallelität von beiden ist, ist einfach, du kannst subtil kommunizieren. Ja. Und das macht es einfach aus. Ja. Weil so, beim Golfen gehst du zum Ballhaus drauf und dann gehst du weiter und währenddessen plauderst. Ja. Und das, was ich halt beim Rennradfahren wesentlich angenehmer finde, ist, dass du kannst es halt noch vom Kopf her passiver machen und vom Körper aktiver, und beim Golfen ist genau das Gegenteil. Und ja, hat beides seinen Reiz. Aber ist auf jeden Fall so, dass du halt, das halt, kannst beides entspannend und kannst beides wirklich kompetitiv gestalten. Ja. Und das ist eine coole Sache. Ja.
Und auch da wieder machst du es eher nebenbei. Ne? Also ja. Du sitzt jetzt nicht gegenüber und lernst dich kennen wie bei so einem Speed-Dating,
genau,
ja. Sondern machst es nebenbei. Das ist ja auch erwiesen, auch ganz schwere Gespräche zum Beispiel, ist ja auch eigentlich empfohlen, dass man sie eher nebeneinander macht. Und ich mache mit einem Kollegen zum Beispiel bei uns jeden Montag in der Früh, unser erstes Meeting ist spazierend, also telefonierend spazierend. Aber gerade solche Sachen funktionieren eben extrem gut, weil du einfach ein bisschen anders denkst und auch kommunizierst dann. Ja.
Deswegen sitzen wir zwar da immer nebeneinander und der Gary will mir ja die ganze Zeit schon zum Golfbühnen überreden. Mitunter ist das ein Grund. aber zum Rennradfahren natürlich, also das kenne ich auch, es ist einfach angenehm. Ich glaube, dass es auch so Phasen, so Phasen gibt beim Rennradfahren, wo man dann doch physisch ein bisschen angeschlagener ist und sich die Psyche dadurch verändert und man vielleicht irgendwie anders empfänglich ist in Bezug auf Gespräche. Jeder, der das kennt, der schon mit einem Hungerast gefahren ist, ich glaube, da lernt man sie richtig kennen.
Ja, im Überleben findet
man zusammen. Im Überleben findet man zusammen, genau nach dem Motto. Aber es hat schon was, ja. Es hat schon eine Komponente, die eben körperlich aktiver ist, die vielleicht auch so weit geht, dass man an die Grenzen kommt und dementsprechend auch andere Gesprächsthemen.
Ich glaube auch, dass sich einfach da manche Sportarten von Natur aus ausschließen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, beim Tennis, wo du wirklich eins gegen eins gegeneinander spielst, erstens einmal ist keine Konversation währenddessen möglich und zweitens spielst du halt wirklich aktiv gegen wen. Beim Golfen hassen eher alle den Platz, ja, und spielen gegen einen Platz. Und beim Radfahren ist das fast jetzt auch gerade kein Rennen, sondern halt trainierst gemeinsam. Also alle haben wiederum einen Effekt.
Oder der Berg ist der Feind.
Oder der Berg ist der Feind. Also hauptsächlich wer andere als der neben dir sitzt oder geht. Ja. Und somit
ist das eine
coole Sache. Ja, ja, absolut.
Radfahren ist ein Teamsport, also der Profisport ist ein reiner Teamsport.
Das wäre eher noch so ein Schlagwort, das ich gerne in den Raum werfen würde. Inwieweit ist im Business, braucht man einen Teamgedanken, damit man weiterkommen möchte, wenn man weiterkommen möchte. Mhm. Im Rennradsport ist es auch so, aber inwieweit gibt es da Möglichkeiten im Ausdauersport allgemein, was fürs Team mitzubringen? Fürs Team im Sinne Business-Team.
Was man lernen kann,
meinst du, fürs Business? Ja, und welche Synergien es gibt oder was sind Faktoren, was sind Bastelteile aus dem Ausdauersport, die im Team, im Business anwendbar sind.
Ja.
Weil da ist jetzt ein Großteil um Team gegangen, wenn du im Rad ausfährst in einer Gruppe, weiß nicht, 5 bis 20, 30 Leute, wenn man da nicht gemeinsam fährt, dann wird es nicht lustig, dann ist kein Spaß. Ja. Da ergeben sich Hierarchien, da ergeben sich Situationen, wo gewisse Teilnehmer in der Gruppe besondere Skills haben und die dann genutzt werden für die Gruppe, das meine ich. Ja. Was kann man dann da im Business nutzen?
Genau, ich glaube, das ist es. Ne? Also du hast jetzt, glaube ich, schon viel gesagt, also dass das zusammen passiert, dass man schaut, wer kann was am besten machen. Sicher auch so, kann man auf jeden zählen und mit wem kann man wie arbeiten. Vielleicht eine Analogie, das war letztes Jahr bei einem Rennradrennen, reines Amateurrennen halt, und da ist ja immer so, da würfeln sich die Leute ja zusammen. Ne? Die gerade da sind in diesem Streckenabschnitt, sind dann die Gruppe.
Ja.
Da hat es natürlich dann einige gegeben, die gut vorne gefahren sind, manche, die konnten das gut, manche konnten es nicht und manche, die wollten auch einfach nicht. Die haben sie halt einfach mitziehen lassen und sobald die vorne waren, sind sie sofort wieder zurück.
Ja, oder konnten auch nicht.
Ne? Ja, wie auch immer, genau. Ja, und das ist natürlich etwas, was man im Business ja auch oft in Analogie hat. Und was für mich dann so eine schöne Analogie war, dann war der letzte Berg dann abgeschlossen und dann war noch mal so eine Zielgerade mit 5 Kilometer oder so, ist der Wachauer Rennradmarathon. Wir waren irgendwie 15 oder 20 Leute und alle waren ziemlich durch natürlich schon. Und du hast gemerkt, irgendwie auch die, was vorne gefahren sind, keiner wollte so recht jetzt noch draufdrücken oder konnte auch nicht mehr. Und es hat sich auch niemand gefunden. Es hat eben auch ein bisschen so die Koordination gefehlt. Jemand, der vielleicht irgendwie vorgeht, das vorgibt auch, das braucht es ja manchmal. Braucht ja nur irgendjemand, der Captain ist. Muss jetzt vielleicht gar nicht die geborene Führungskraft sein, aber jemand muss vielleicht den Takt angeben. Ja. Hat es alles nicht gegeben. Und dann sind zwei ein bisschen so vorne gefahren. Und ich habe mir gedacht, naja, dann fahre ich doch lieber mal denen nach und habe dann halt kurz zu denen gerufen, ja, lass uns doch einfach zu dritt ein Dreierradl machen. Und so sind wir dann zu dritt ins Ziel gefahren, ja, und haben das halt, konnten uns sehr gut von dieser Gruppe absetzen. Und das ist etwas, was ich im Business halt auch immer wieder sehe und was meiner Ansicht nach halt ganz wesentlich ist, ne, lieber eine kleine Gruppe mit sehr guten Leuten, auf die du zählen kannst, wo jeder auch Verantwortung übernimmt. Also so typische agile Teams haben ja eine Anzahl von 4 bis 8 Leuten. Ne? Ja. Und Agilität, da geht es viel darum, dass du unterschiedliche Disziplinen reinbringst. Und da geht es aber auch sehr stark um Verantwortung und dass jeder auch Verantwortung wahrnimmt und dass du dafür auch responsible gemacht wirst und accountable.
Ist und Agilität da in der Hinsicht Homogenität? Na, oder muss es das nicht sein?
Nein, muss es eben nicht sein. Also Agilität heißt ja vor allem so die Arbeitsweise, die ein bisschen so aus der IT gekommen ist mal, wo du sagst, wie kannst du Projekte kleiner zerbrechen und in kürzeren Abschnitten mal was bauen und dann schauen, ob das das Richtige ist und nicht mehr ein großes Wasserfallding 3 Jahre lang bauen und dann was eh das Falsche.
Ja.
Und da aus dieser Arbeitsweise ergeben sich viele Methoden und eben Arbeitsweisen auch so in der gesamten Business-Logik oder in der gesamten Geschäftswelt, weil ja unsere Umwelt immer komplexer wird. Man spricht von der VUCA-Welt, falls ihr das kennt, ne? Also hohe Volatilität, alles immer unsicherer, alles immer komplexer. Und auf die kannst du nur reagieren, wenn du jetzt schneller bist und schneller lieferst. Und dafür müssen die Leute, die gerade jetzt am Boden sind, direkt vor dem Problem, die müssen da die Eigenverantwortung auch haben können, Dinge zu tun. Da kann nicht irgendein Chef 3 Etagen weiter ihnen sagen, was sie tun sollen, weil der hat überhaupt keinen Einblick über diese Situation. Und die haben aber alle auch gemeinsam die Verantwortung, dass das gut wird. Und das ist auch so eine, was du natürlich im Sport, gerade in solchen Situationen, natürlich dann immer siehst, ne, die nützt nichts, wenn du da 20 Leute hast, die in der Theorie viel mehr Watt hätten.
Ja, aber dann für dich,
aber keiner dann wirklich in die Spur kommt und gar nicht liefern kann oder Chaos hast oder was auch immer. Und das ist im Business auch immer, wenn du dich dann zu Tode diskutierst, also zu viele Köche verderben den Brei und wenn du dann immer zu 10 die Dinge tot diskutierst und alle vielleicht auch noch unterschiedliche Meinungen sind und das nie mehr zusammenpasst, das lähmt so, dass du besser fährst, wenn du zu 2, zu 3 wirklich mal Gas gibst. Ne? Und auch wenn es im Business darum geht, Konzepte erstmal zu arbeiten, immer besser, lieber mal zu 2, zu 3, zu 4, maximal zu 5, mal was hinliefern und dann das an dem sich reiben, als wir versuchen zu 20 da jetzt irgendwie was gemeinsam zu bauen, da kommst du nie weiter.
Ja. Ja. Auch nach dem Motto des Brainstorming dann einmal früher abbrechen, die Gedanken, gedankenschwanger aus dem Brainstorming rauszugehen und das wirken zu lassen und für sich auch oder in kleinen Teams wirken lassen und dann vielleicht wieder zu einem großen Ganzen zusammensetzen.
Ja.
Das sehe ich dann auch wieder umgemünzt auf die Trainingsplanung genauso. Schwerpunkte setzen, sie nicht am großen Ganzen aufreiben, sondern versuchen, situativ in der Situation notwendige Dinge zu lösen, zu verbessern, produktiv zu verbessern und das dann am Ende des Tages wieder zu einem großen Ganzen zusammensetzen, was dann im Sport mit Wettkampfziel dann vielleicht der Wettkampf ist, schafft man es da an dem Tag X im besten Fall oder dann in einem Business Case hat man dann halt den Verkauf oder was auch immer das Ziel war.
Vielleicht ein Punkt
noch dazu,
weil wir hatten ja gerade, wir haben so meinen Trainingsplan besprochen und ich glaube, die Analogie hast du sicher auch im Business immer, du hast mir gerade erklärt, ne, dann stick to the plan auch mal. Ne? Also jetzt ich bin die letzten Jahre wild gefahren, jetzt hast du bei mir erkannt, das sieht man jetzt auch und da muss man jetzt gewisse Dinge machen und da war deine Empfehlung, bleib dann jetzt auch mal bei dem Plan, versuch das dann nicht wieder, vielleicht weil du nicht sofort Erfolge siehst oder so, wieder unterzumischen mit was anderem. Das heißt natürlich im Business auch die ganze Zeit. Also Agilität heißt nicht, sprunghaft die ganze Zeit wirr herumzurennen und auf überall drauf zu springen, was einem gerade irgendwie so in den Sinn kommt. So muss natürlich schon die Dinge auch verfolgen und das halt mal auch fertig austesten und ausprobieren. Und dann schaut man sich das an und dann lenkt man wieder um. Das sind natürlich schon auch kurze Zeitabschnitte, so 8 Wochen oder 5 oder was auch immer. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das jetzt nicht verwechselt. Ne?
Mit Trainingsplan nicht. Ja,
also ja, aber mit der Fähigkeit, halt auf Störgeräusche zu reagieren. Ja, ne? Das ist es halt,
Das schon, ja. Aber eben auch eine Resilienz auch dazu haben, ne? Und zu sagen, okay, dann, man macht jetzt auch mal weiter, weil wenn man überall sofort aufhört, wenn da mal irgendwie was nicht passt oder wenn es zu fad ist oder was auch immer, wird es nicht funktionieren.
Ja. Ich bringe noch einen anderen Punkt rein. Ich denke so, also Belastung, Entlastung haben wir schon angesprochen. Da ist sicher viel dahinter, was wir noch besprechen können. Oftmals mündet sowohl das Business als auch der Sport irgendwo in so eine Art Burnout. Und gleichzeitig ergänzt sich aber auch beides, dass man eben genau dahin nicht kommt. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Kennt man von früher, wie so dieser Boom der Fitnessstudios war, also wo es immer geheißen hat, ja, die Manager, die gehen jetzt alle ins Fitnessstudio. Na, wenn sie sich den ganzen Tag bewegen würden, dann bräuchten sie das Ganze gar nicht. Ja. Und natürlich irgendwo die leinhafte Meinung dahinter ist wahrscheinlich auch irgendwo verständlich. Einer, der 40 Stunden am Bau arbeitet, wird nicht auch noch zusätzlich ins Fitnessstudio gehen. Aber ich glaube, da sind wir uns jetzt auf dem Tisch einig, dass das einfach zwei Standpunkte von einer Diskussion sind. Du hast das vorher kreativen Job genannt. Das heißt, es fehlt einfach eine gewisse körperliche Komponente, die sucht man sich dann dazu. Und das, was ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen kann, ist immer, wenn es stressig wird und ich denke mal, es ist eigentlich gerade Zeit, was kann ich einsparen? Ich spare gerade am Sport ein bisschen ein, das ist immer die falsche Entscheidung. Und das ist ein Abwärtsstrudel, in dem man dann reinkommt, aus dem kommt man wieder schwer raus. Deswegen heute weiß ich, das wird irgendwie so als Letztes eingespart, wenn gar nichts mehr geht. Ich denke, das ist irgendwas mit dem, ist gerade in der neuen Ära vom Business ganz viel verbunden. Also man kennt das ja aus Silicon Valley, wo es ganz viele Entlastungsmöglichkeiten gibt während dem Arbeitstag. Oder ich glaube, es hat ja auch so Dinge gegeben wie die Möglichkeit für irgendwelche Powernaps und sonstiges, die einfach die Konzentrationsfähigkeit wieder fördern. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was dazu erzählen. Ich glaube, ja, das ist ein interessanter Punkt.
Ja, also das ist ein mega guter Punkt und immer auch schon mein Prinzip. Also selbst auch damals noch im Beraterleben, also wenn mir eine Sache heilig war, dann mein täglicher Sport. Also für mich war es okay, 15 Stunden zu arbeiten, nur kurz Sport zu machen, Abend zu essen und schlafen zu gehen. Damit konnte ich noch leben. Also Sport ist gerade dann der wichtigste Ausgleich für mich. Aber vielleicht einen Punkt dazu, der natürlich da finde ich schon wichtig ist, man hat eine gewisse Kapazität an Fokus, den man wohin legen kann. Also wenn ich eben so eine harte Zeit im Job habe, vielleicht auch noch zusätzlich privat auch noch irgendwas habe, dann kann es sich nicht ausgehen, dass ich dort auch noch auf Volldruck jetzt für irgendeinen Bewerb trainiere und dort auch tatsächlich was erreiche. Deswegen glaube ich, muss man auch immer ein bisschen schauen, wo habe ich gerade die Kapazität, auch geistig natürlich ein bisschen, also von den Ressourcen her, dass ich mich zum Beispiel jetzt da voll ambitioniert in einem Sport engagiere.
Ja.
Und ich glaube, je nach Phase hat man halt immer, ich zum Beispiel persönlich mache halt mein Krafttraining für mich rein Ausgleich, da habe ich überhaupt keine Ambition mehr. Rennradfahren habe ich schon eine Ambition, da will ich immer besser werden. Habe aber auch Phasen, wo ich halt vielleicht gerade mal nicht besser werde oder viele Tage, wo ich natürlich nach einem sehr stressigen Tag vielleicht eher ruhig fahre. Oder es war so anstrengend und hat mich so anzipft, dass ich extra ballern gehe, damit ich alles raushau. Aber ich glaube, da muss man halt immer ein bisschen auf seinen Körper hören. Und wie du sagst, also ich glaube, so ganz global ist da immer mehr das Bewusstsein da, wie wichtig dieser Ausgleich da ist. Und ich habe auch in San Francisco mal gelebt und auch in Boston in Amerika ist man ja sowieso irgendwie schon viel weiter. Und was man bei uns ja auch immer mehr sieht, dass die Leute rennen mit Onschuhen rum, die Leute rennen mittlerweile am Tag schon mit Trainingshosen rum. Mhm. Das ist ein Symbol, aber das zeigt schon auch ein bisschen, dass auch bei uns immer mehr das reinkommt, dass die Leute einfach auch den Sport integrieren, dass du schon so rumlaufst, du hast keine Anzüge mehr an. Wenn du in San Francisco einen Typ in Anzug siehst, der ist entweder ein sogenannter Silicon Valley Tourist, also ein deutscher Manager, der dort hingekarrt wurde und durch den Zoo läuft, oder Versicherungsvertreter. Und keiner von den beiden willst du dort sein. Ja? Also das ist überhaupt nicht mehr erstrebenswert.
Ja,
ich glaube, es spiegelt auch wieder genau diese Parallelität, die so oft vorkommt. Es gibt einen Energiekuchen, von dem man parallel Energie wegnimmt, von dem man isst. Und es ist halt nur dieser Kuchen da. Und wie groß das Stück ist, ist halt dann davon abhängig, wie viel konsumiert der Beruf gerade in dem Moment, wie viel konsumiert gerade der Sport in dem Moment, das private Leben, was auch immer. Ja, aber es ist nur dieser Kuchen da, diese Gesamtenergie. Genau. Und wenn man das aber dann parallel sieht und die Schwerpunkte richtig setzt im richtigen Moment, ich glaube, dann kommt man ganz gut durchs Leben. Ja.
Ich würde sogar die Analogie noch ein bisschen Richtung Autotankfüllung nehmen, weil beim Kuchen, wenn was weg ist, ist es immer schwierig, den zu ergänzen. Aber ich denke, so bei einer Tankfüllung ist es ja so, wir haben ja wirklich, wie gesagt, wir haben Athleten, die sind extrem erfolgreich im Job und extrem erfolgreich im Sport. Das heißt, die nehmen auch sehr viel aus dem mentalen Tank raus. Wenn wir jetzt im Kuchenprinzip wären, wäre der irgendwann weg. Stimmt. Aber die haben offensichtlich eine andere Komponente noch, die ihnen den Tank wieder auffüllt. Entweder es ist das familiäre Umfeld oder sonst was. Ja. Also das würde ich nicht außer Acht lassen, dass diese zwei Dinge ja trotzdem auch funktionieren können. Aber da muss irgendwas anderes geben, was den Tank auffüllt. Das, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, ist eher so, okay, wir entleeren den in der Arbeit und füllen den mit dem Sport wieder auf, aus dieser Zwei-Seiten-Sicht. Aber es gibt ja durchaus auch noch andere, mit denen man den Tank auffüllen kann.
Absolut, ja. Und ich meine, würde mich interessieren, wie ihr das seht. Ich meine, ihr trainiert sehr viel mit Athleten, auch mache, die auch irgendwie extreme Leistungen bringen, sehr straff sind. Als Laie würde ich von außen sagen, das ist ja schon einfach auch ein Stress, ne, den du hinzuführst. Also Burnout hat ja mit Stress zu tun, vor allem mit Stress, den du für dich subjektiv so wahrnimmst, ne, der für dich dann negativ wirkt und vor allem, wenn er sich anhäuft und regelmäßig stattfindet. Und wenn ich Stress im Beruf habe, der für mich eben schon negativ ist, und ich nehme mal an, dass ein super hartes Training, so wie ihr das oft, du Marius, früher gemacht hast oder Athleten es dann machen, ich hätte als Laie natürlich die Annahme, das summiert sich dann wahrscheinlich oder vielleicht und dann könnte es gefährlich werden. Ne?
Ich habe eher mal die besseren Leistungen in solchen hart intensiven Phasen gebracht, wenn auch beruflich relativ viel los war.
Okay.
Also die Kategorisierung des Stress ist wichtig. Für mich war ein hartes Training nie negativer Stress.
Okay.
Das war Ermüdung, das war anstrengend, ja, aber nach der Einheit waren keine Stressfaktoren zu erkennen, keine Stressermüdung zu erkennen für mich. Ja. Im Gegenteil, da war ich dann motiviert, irgendwo dann in anderer Ebene beruflich auch noch was zu leisten, was zu machen, weil das einfach dann auch diese intrinsische Motivation für den Sport befriedigt hat. Und daraus eine Situation entstanden ist, die dann produktiv war in allem Weiteren. Und ich glaube, dass das auch so der Schlüssel von dem ist, wie es dann auch Top-Manager schaffen mit riesen Workload, viel Verantwortung, viel Stress, wenn man so dazu sagen mag, ob der jetzt positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. Wahrscheinlich für denjenigen, diejenige gar nicht so, weil sonst würde es nicht funktionieren. Und eben der trotzdem großen Workload in Bezug auf Training.
Ich glaube, es kommt noch eine wesentliche zweite Komponente dazu, nämlich das ist dieses, dass man zum Fachmann geht. Also das ist echt was, wo man merkt, die Leute, die wirklich erfolgreich sind im Training und wirklich erfolgreich in dem Job, die geben die Trainingsplanung komplett aus der Hand. Also da ist der Plan, da ist ein komplettes Vertrauen drauf, das wird gemacht und am Ende des Tages wird evaluiert, wie es im Business auch ist. Und dem muss man sich dann auch stellen und das ist gut so. Und die verwenden aber keine geistige Kapazität, und das meine ich im höchsten Maße anerkennend, für das. Und ich glaube, dass es im Job einfach wesentlich ist, das Thema Burnout auch da, was delegiere ich an verantwortungsvolle Menschen, denen ich vertraue, und dann funktioniert das.
Ja.
Und das ist das handeln die extrem gut und deswegen funktioniert diese Komponente, zumindest bei denen, die ich betreue, die in beiden Maßen erfolgreich sind, wirklich außerordentlich gut. Und eigentlich ist das wäre ja relativ einfach zu kopieren, aber ich glaube trotzdem, dass das einfach was ist, was entweder es ist dann naturell oder du hast das mit harter Erfahrung irgendwie angeeignet oder halt nicht. Ja. Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein Schlüssel in Kombination mit dem, was du gerade gesagt hast, und dann flutscht es.
Ja. Ja, also im Business absolut so, ja. Also wir sind auch als IT-Firma, da wissen wir, was wir können. Wir können gute Applikationen bauen und viele Dinge können wir nicht. Ne? Also irgendwelche Logos designen oder irgendwelche Branding-Themen oder sonst, da holen wir uns Profis und lassen das auch von denen machen und hören natürlich auch darauf. Ne? Machen, das muss man natürlich bei uns dann nochmal mehr erklären, wenn wir mit lauter Techies arbeiten, weil es halt eine ganz andere Welt ist, aber das sehe ich ganz genauso. Und es geht viel um Fokus, ne? Wie viel Kapazität widme ich was und wem. Du hast ja nie zu wenig Zeit oder zu wenig Kapazität, sondern du hast immer nur falsche Priorisierung und lass dich ablenken.
Ja.
Das sehe ich absolut, die Parallele im Business. Und vielleicht eine Sache, weil du, Mario, gesagt hast, ne? Dich haben diese Einheiten dann auch eher motiviert. Was da ja, aber glaube ich, halt wichtig ist natürlich, da brauchst du halt entsprechend das Erfolgserlebnis. Also da spreche ich jetzt sehr von mir, muss ich gestehen. Ich kann auch sehr hart trainieren und das beflügelt mich dann auch nur noch mehr. Und das ist ein super Ausgleich. Vielleicht liegt es auch an mir, aber bei mir persönlich ist es so, wenn die Einheiten dann nicht gut laufen, dann ist das nicht ganz so der schöne Ausgleich, sondern dann zipft es einen irgendwie noch mehr an, weil dann hat man das nicht erreicht. Dann hat man eher wieder Gedanken, die ich daran verschwenden muss, warum das hat das jetzt nicht geklappt. Und dann lenkt es mich aber wieder vom Job ab. Ne? Also wenn es gut läuft, ist es nämlich perfekt.
Ja.
Ich glaube, dass da
die grundlegend unterschiedliche andere Situation war. Ich habe da zu der Zeit natürlich immer mit Trainer gearbeitet und habe auch, wie der Gerrit schon richtig gesagt hat, das komplett delegiert. Ich habe nie hinterfragt, was wird da jetzt von mir verlangt, sondern habe mir hundertprozentig auf das verlassen und abgearbeitet, und das hat auch zu einem großen Teil immer gut funktioniert. Ja.
Das ist aber auch der wichtige Punkt dahinter, dass es funktioniert hat, weil sonst hätte es ja wohl hinterfragt und evaluiert. Ne?
Ja, natürlich. Aber das, aus der Situation heraus hat solche Situationen natürlich gegeben, wo es nicht funktioniert hat, weil das ist auch die Charakteristik einer Zusammenarbeit Trainer-Athlet. Es kann nicht alles funktionieren. Das wär einfach nicht normal und nicht Sinn der Sache. Aber zu einem großen Teil hat es sehr gut funktioniert, und dann kann man sich auch immer weiter darauf einlassen. Den ersten Schritt, sich in erster Instanz einmal darauf einzulassen. Das muss man sich vielleicht trauen. Ja? Da muss man ein bisschen ein Vorschussvertrauen abgeben.
Wie im Business,
genau. Und dann, wenn sich herausstellt, dass das Vertrauen vielleicht zu vorschnell vergeben wurde, muss man auch schnell die Handbremse ziehen und sagen, na gut, das ist nichts für mich, das passt nicht. Das ist in einem Trainer-Athleten-Verhältnis eine sehr persönliche Schiene, finde ich. Und ich glaube, dass da Parallelen zum Business gibt, dass man sehr wohl spürt, ob das jetzt ein Businesspartner ist, mit dem es funkt oder nicht. Ja? Dann, nach einer zweiten Chance, muss man aber sehr konsequent sein und sagen, gut, das ist nichts für mich, lass mal das bleiben. Und ich versuche dann in eine andere Richtung weiterzuarbeiten und nicht weiter in einer Sackgasse verharren. Ja. Das ist dann was schon auch passieren kann, aber nicht passieren sollte.
Passiert, glaube ich, überall im Leben. Ja. Ich denke, dann geht halt die Fehlersucherei los. Ich glaube, da sind wir auch wieder, wo es viel Parallelen gibt, weil den Fehler ausfindig zu machen, ist nicht immer einfach, aber genau der wäre eigentlich notwendig, damit man dann wirklich was Maßgebliches ändert, weil einfach nur das ganze Kartenhaus zum Umreißen und neu aufbauen heißt nicht, dass dann der Fehler nicht noch einmal passiert. Ist im Trainingsprozess was extrem viel Zeit kostet, auch natürlich auch Geld, aber halt einfach viel Lebenszeit, die man da reinsetzt. Und im Business ist in der Regel noch mehr Geld.
Ich denke, da ist es aber wieder genau dieses Prinzip, dass man alles mehr in kleinere Teile zerlegt und nicht einfach ein riesiges Projekt startet, wurscht ob im Sport oder im Business. Wie du da gesagt hast, wie war das von dir betitelt, Wasserfall?
Wasserfallmethode.
Kann man machen, ist aber wahrscheinlich nicht das Schlauste.
Ja. Und vielleicht eine Sache, die da auch reinpasst, ist natürlich, ne, was steckst du dir für Ziele? Ne? Also was ist da jetzt eben für dich realistisch? Und was ja wirklich im Business und im Sport ganz gleich ist, außer du machst das nur für dich, aber selbst da hast du natürlich externe Faktoren. Ist dein Ziel jetzt Erster zu werden in einem Bewerb zum Beispiel oder ist dein Ziel jetzt Marktführer zu werden in einem Land, in einem gewissen Bereich? Natürlich kannst du dir dieses Ziel setzen, aber wenn man ehrlich ist, du bist ganz, ganz stark von anderen Faktoren abhängig, ob du das schaffst. Beim Rennen bist du, gerade im Amateurbereich, weiß ich, wie gut die Leute da jetzt sind. Das ist komplett random, wenn irgendwelche Leute, die einmal früher Profi waren, sich zufälligerweise anmelden, dann hast du schon mal grundsätzlich keine Chance auf die ersten 10, 15, 20 Plätze, was auch immer.
Und gewinnen kann auch nur, wer am Start steht. Das ist auch der blödeste Satz.
Ja. Aber so. Ja. Und das weißt du alles nicht. Und das im Business weißt du das auch alles nicht. Was ist, wenn jetzt Corona passiert oder plötzlich kommt irgendwer aus Amerika und ändert den Markt mit irgendwelchen mit einer Kostenstruktur, wo du nicht reinkommst oder die irgendwie von irgendwo Geld haben, warum sie das jetzt da halt irgendwie erobern wollen. Das sind alles so Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen. Deswegen sollte man sich da überall auch Ziele setzen, die eher danach gehen, was ist deine Leistung, die du bringst, mit der du zufrieden sein kannst. Ich meine, brauche ich euch hier nicht erzählen. Ich schätze mal, eure Athleten trainieren ja auch so, dass du den Bewerb so machst, dass du für dich halt das Beste gegeben hast und nicht davon abhängig bist, ob du Erster, Dritter, Zehnter, Dreißigster oder was auch immer wirst. Ja. Das macht dich ja dann häufig unglücklich. Ja.
Ja.
Oder bringt dich übers Limit oder was auch immer. Ne?
Ganz genau. Selbst wenn ein DNF dasteht, ein Did Not Finish am Ende des Tages, man aber weiß, gut, das war jetzt ein Botschen und meine Leistung war super, war am Punkt und hat hingehaut, kann man das ganz anders verarbeiten, als ein DNF zu produzieren, nur weil man nach dem Schwimmen vielleicht nicht Erster ist.
Ja.
Bin ich ganz bei dir, kann ich so unterschreiben, Leistungsziele definieren. Wenn es dann darum geht, die bestmögliche Leistung abrufen und das Ergebnis ergibt sich dann von selbst und ist im besten Fall dann eben vielleicht doch auch ein Sieg oder die erwünschte, die erträumte Platzierung, die man für sich hat.
Ich finde, man muss ja auch irgendwo auch dann die Kirche im Dorf lassen. Also meiner Ansicht nach, nur wenn man jetzt, der Beruf ist das eine und da gibt es das Leben, da gibt es das Privatleben noch und wenn ich jetzt dann ambitioniert nebenbei Hobbysport mache, ist natürlich das toll, wenn man das eben mit einer gewissen Ehrgeiz macht, aber letztes Jahr war ich da beim Bodersdorf Triathlon, habe dort mitgeholfen, habe dem Zielbereich zugeschaut und wenn du dann halt irgendwie siehst, dass jemand beim Sprint-Wettbewerb statt Zweiter, Dritter geworden ist und dann 15 Minuten lang im Ziel heult und sein Siegershirt wegschmeißt und die Medaille wegschmeißt, weil er grantig ist und traurig über seine eigene Leistung, dann denke ich mir halt schon irgendwie eigentlich schade drum, weil um was ging es da jetzt in diesem Sprintwettbewerb? Ne? Das kann man nicht vorstellen. Und wenn du dann so verbissen rangehst, also das ist ja dann wirklich irgendwie schade eigentlich, um den Sport, um das Erlebnis und um das, dass du dir eigentlich ja viel Bereicherung dir dazulegen kannst oder erleben kannst. Und also das ist halt so mein persönlicher Zugang.
Ja, ganz klar. Ich glaube, das ist sowohl im Training als auch im Wettkampf so, als auch in der täglichen Arbeit im Business. Wenn man mit einer positiven Grundeinstellung, mit einer lösungsorientierten Grundeinstellung an das Ganze herangeht, hat man ein schöneres Leben, als wenn man einfach immer nur negativ behaftet. Sagt, nein, das war jetzt wieder nicht so, vergleichend bei einer Grundlageneinheit, das war jetzt nicht so wie meine beste Grundlageneinheit, die ich jemals abgeliefert habe und deswegen bin ich unglücklich, ja dann...
Ja, ich glaube einfach, es sind so mittlerweile so Dinge, die, also ich kann mich noch erinnern, bei mir in der Schulzeit, ist so Sachen wie Kommunikation und Zielsetzung, die sind tausende Male vorkommen und irgendwann hast du die Augen verdraht, weil du dachte, das war Gott, habe ich hier schon 10-mal gehört. Und im Endeffekt steht und fällt aber wirklich alles damit. Ja? Also mit Kommunikation sowieso, ja, aber mit der Zielsetzung, da geht es halt so viel um diese eigene Zufriedenheit. Ich habe mal einen Trainer gehabt auf der BSBA, der hat mal gesagt, das muss das beschissenste Gefühl sein, wenn du beim Ironman ins Ziel kommst und an deiner eigenen Zielsetzung gescheitert bist. Und ja. Da ist so viel Wahres dran, das muss man sich echt mal überlegen. Ja? Also wenn ich sage, du bist da irgendwo im Age-Group-Bereich und hast dich irgendwas zwischen 9 und 16 Stunden da abgequält, kommst ins Ziel und blärst, weil du einfach 20 Minuten langsamer bist, als was du da vorgestellt hast, bevor du gewusst hast, dass es an dem Tag 37 Grad hat. Ja. Also es ist halt total irre einfach. Ja. Und das ist alles immer so dieses Mindsetting und immer wenn man das hört, denkt man sich, ja, da hört man schon ganz weg, weil weiß man eh, aber im Endeffekt weiß man es nicht. Das ist so, es gibt auf Amazon gibt es glaube ich 15.000 Bücher über Zielsetzung und wahrscheinlich kannst du aus jedem noch immer irgendwas rausnehmen, was du nicht weißt. Also da ist viel machbar.
Bestes Stichwort, ja. Amazon und Buch. Ich glaube, wir sind schon langsam aber sicher gut in der Zeit und war eine super Runde, finde ich, sehr informativ. Ich war wieder viel mitgenommen für mich.
Ja, absolut.
Auch wieder Reminder, was wichtig ist und wo man den Fokus hinlegen sollte. Danke dafür, danke, dass du da warst, Michi.
Danke vielmals.
Richtig coole Runde. Und wir haben uns vorgenommen, die Schale steht deshalb da, wir haben es in einer unserer letzten Folgen eh schon gesagt, einen Bücherpott zu schaffen.
Wenn es ein einziges Buch gäbe, was du lesen würdest,
dann in Richtung Business, Sport, was auch immer, kann auch vielleicht irgendein Roman sein. Na, was würdest du empfehlen? Was würdest du da reinhauen?
Es gibt übrigens diese Kappe zu gewinnen, wenn du gezogen wirst.
Gute Frage. Also ich habe viele Bücher, die ich grundsätzlich lesen kann. Ich versuche natürlich gerade ein bisschen, ich meine, es gibt tatsächlich ein Buch zum Thema Management und Sport und Ausdauersport, was da die Parallelen sind, habe ich letztes Jahr gelesen. Das grundsätzlich gut wäre jetzt vielleicht, das ist halt sehr spezifisch zu dem Thema.
Macht nichts. Ja, vielleicht einfach irgendeins, was dich wirklich bereichert, dass du es sagst.
Ja, dann nehme ich vielleicht, das ist wirklich das einzige Buch, was ich glaube ich 2 oder 3 Mal in meinem Leben gelesen habe. Das heißt Essentialism. Mhm. Doing More with Less.
Ja, da so den, ich habe den Blink dazu gehört.
Ja, ja. Ich habe es sogar gelesen.
Ein super Buch. Ich finde es extrem gut. Eben gerade, weil man, ich hatte früher sehr diese Aneignung, halt alles zu machen und vieles parallel. Das hast du halt, wenn du jemand bist, der irgendwie ambitioniert ist und halt viel auch lernen will und sich viel anschauen will, dann hast du natürlich so den Zugang, dass man alles einmal irgendwie mitnehmen will und alles machen will und überall dabei sein will. Aber das führt halt irgendwann dazu, dass du halt dann diese Overload hast. Mhm. Und das heißt natürlich, ich glaube, das ist auch für den Sport vielleicht gut, deswegen dann irgendwie umlegbar.
Schmeiß mal rein.
Fokussiert auf eine Sache kommst du viel weiter, als wenn du 30 Sachen parallel machst.
Es geht darum, zur kurzen Erklärung, wir ziehen dann bei Zeiten eines dieser Bücher und werden uns damit beschäftigen zu dritt und haben einen Buchclub und werden einen Podcast und werden das Buch besprechen. Ich hoffe, es ist deins, da hätte ich viel dazu zu sagen und das wäre eine ganz coole, nette Abwechslung.
Derjenige, der gezogen wird, bekommt diese unglaublich limitierten Sweetspot-Kappen, also die sind auch nur in begrenzter 100-facher Stückzahl produziert worden und haben auch einen unauffälligen grünen Kappenschirm. Also ihr seht, es ist
unfassbar. Bisschen Marketing, oder?
Ja. Ja, also sie sind sicher nur noch die nächsten 12 Jahre verfügbar, also reißt euch drum. Ja. Also,
Gas geben.
Verknappungstaktik.
Ja, genau. Gut, danke fürs Zusehen. Danke, dass du da warst. Danke fürs Zuschauen an euch. Bis zum nächsten Podcast.
Falls es Fragen gibt, wie immer bitte an info@sweetspot-training.at. Auch wenn es Fragen an den Michi gibt, wir werden sie vertrauensvoll weiterleiten.
Ja, und heute haben wir sogar das erste Mal die Möglichkeit, dass wir auf LinkedIn verweisen, weil normalerweise ist es immer Instagram und so weiter. Ja, also deswegen. Heute verweisen wir auf LinkedIn und vor allem auf deine Radgruppe.
VBC, Werner Business Cycling, genau, gerne auch auf LinkedIn dann. anmelden. Freuen wir uns.
Perfekt, cool. Dann sagen wir danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao,
baba. Ciao.